Mein Thema ist, macht EEG-Monitoring im Koma Sinn? Die Antwort ist klar ja, also damit bin ich schon fertig und wir können zum Vortrag vom Herrn Benke gehen. Ich möchte Sie überzeugen davon, dass das Sinn macht, möchte aber beginnen auch mit gewissen Caveats. Es ist die EEG-Interpretation, das soll jetzt keine Ausrede sein des Neurologen, ist nicht immer trivial. Also wir sind da den Kardiologen hinten nach, also die können klar sagen, das ist ja ventrikuläre Tachykardie oder supraventrikulär oder Asystolie. Also so weit sind wir nicht, dass wir auch wenn wir gut EEG können, das immer einwandfrei zuordnen können, was das also im EEG wir sehen auch bedeutet. Zweiter Punkt sind dann die Indikationen. Und das dritte ist, das möchte ich Ihnen vorstellen, das sind eigene Arbeit über die letzten Jahre, wo wir versucht haben, das auch tatsächlich umzusetzen, das Langzeitmonitoring in einem sozusagen vertretbaren Aufwand und Rahmen. So, also wir sind uns einig, dass alle kritisch kranken Patienten ein hohes Risiko haben für neurologische Insulte. Das sind Anfälle, Ischämien, haben wir schon heute gehört, Infektionen, erhöhter intrakranieller Druck. Und es gibt aber nur wenig Techniken, die es wirklich ermöglichen, kontinuierlich sozusagen das Gehirn zu monitieren. Es ist immer dann die Frage, fährt man jetzt ins CT, fährt man ins MR. Es gibt jetzt die extrem aggressiven neurologisch-neurochirurgischen Intensivstationen, wie in Innsbruck zum Beispiel, wo die Patienten dann Mikrodialyse, intrazerebrale Elektroden haben. Das trifft jetzt aber sicher nicht zu für die sozusagen nicht neurochirurgisch-neurologische Intensivstation. Und da ist das EEG letztlich ein Maß, das nicht invasiv ist, das kontinuierlich letztlich abgeleitet werden kann, das auch eine gute räumliche Auflösung hat, das ist mir wesentlich, und eine brillante, praktisch unbegrenzliche zeitliche Auflösung. Und das relativ rasch reagiert, vorwiegend natürlich auf Änderungen der Funktion, aber auch der Hirnstruktur. Und es hat in den letzten Jahren doch einige technische Entwicklungen gegeben. Das ist einerseits, dass man es technisch auch durchführen kann, ableiten kann. Und das Zweite ist, früher hat man dann gebraucht, Stunden oder Tage, nicht nur bis man das EEG bekommen hat, sondern bis man auch einen Befund bekommen hat. Also das Ziel, und das möchte ich Ihnen näher bringen, ist sozusagen, dass man das online macht. Das hat keinen Sinn, wenn ich EEG ableite und 3 Tage später sage, da ist vielleicht der Status Epilepticus drinnen gewesen, sondern das muss jetzt sein. Und woran wir arbeiten, ist, dass das auch eine Intensivschwester erkennt und sagen kann, Moment, da müssen wir intervenieren, was nicht ersetzt, dass man natürlich dann auf die Rohkurve ein Neurologe oder Intensivmediziner, also das EEG ist nicht schwierig, das muss man kein Neurologe dafür sein, für diese spezielle Anwendung. Ja. Und was wesentlich ist, das ist der Terminus technicus, das heißt Critical Care Continuous EEG. Wichtig ist immer die Korrelation mit der Klinik. Ja. Die Klinik kann jetzt sehr diskret sein. Also das heißt, Sie sollten immer anstreben, dass Sie auch den Patienten testen während des EEGs oder zumindest ein Video aufzeichnen, um das dann auch retrospektiv zuordnen zu können. Und also Continuous EEG bedeutet, dass Sie über Wochen, also über Stunden zumindest ableiten, im Extremfall über Monate. Das Ziel ist, dass man rasch Änderungen der Hirnfunktion letztlich erkennt, also im Speziellen natürlich die Anfälle oder auch Ischämien, und dass man dadurch auch therapeutische Konsequenzen zieht. Das Problem, das ich schon gesagt habe, wird kontinuierlich abgeleitet, aber nur intermittierend befundet. Und das, glaube ich, sind wir jetzt an einem Stadium angekommen, wo man das auch diese kontinuierliche Befundung letztlich umsetzen kann. Jetzt ganz kurz Exkurs, also EEG im Koma. Man kann jetzt unspezifische Veränderungen unterscheiden und dann die epileptiformen Veränderungen. Da gibt es ganz klare interiktale epilepsietypische Veränderungen, iktale EEG-Muster. Und das ist eigentlich das, was den Neurologen Probleme macht. Es gibt EEG-Muster, wo wir nicht sagen können, ist das jetzt ein Anfall oder ist es was Interiktales und nur Ausdruck der Hirnschädigung, wenn man das, also das wären diese unspezifischen Veränderungen, sind einfach Verlangsamungen, Burst Suppression oder im Extremfall die elektrozerebrale Inaktivität. Dann gibt es ganz viele Publikationen, die iktale EEG-Muster, was da sein muss, definiert. Und das sind letztlich die Probleme. Das sind diese periodischen Muster, die können lateralisiert sein oder bilateral oder generalisiert. Und die grundsätzliche Frage ist, ist das Koma durch das verursacht oder ist das EEG nur Ausdruck einer schweren Hirnschädigung und ist kein iktales Ereignis oder ist beides? Und daraus ist natürlich auch die Frage, behandle ich es, ja oder nein? Wie spricht es an auf Antiepileptika? Und wenn es anspricht, hat das eine prognostische Relevanz? Das kann ich letztlich nicht beantworten, aber das sind so die Kernfragen, die wir aber wahrscheinlich langfristig oder auch kurzfristig nur beantworten können, wenn wir uns der Frage stellen und das auch angehen. So, es gibt jetzt für die Indikationen, das ist von der American Clinical Neurophysiology Society relativ rezentes Positionspapier. Und da steht an erster Stelle Indikationen für die kontinuierliche EEG-Ableitung ist einerseits die Diagnose, aber nicht nur die Diagnose, sondern zweitens auch das Therapiemonitoring von Anfällen und des Status Epilepticus. Auf das werde ich gleich noch eingehen. Das zweite ist unter Umständen Identifikation von Ischämien. Dann, wenn ich einen Patienten tief sediere bis zum Burst Suppression, kann ich das auch mit dem EEG monitoren, um unter Umständen eine Übersedierung zu vermeiden und letztlich dann auch Prognosestellung. Ich möchte jetzt auf die einzelnen Punkte eingehen. Also an erster Stelle die Anfallsdiagnose und da ist es wichtig, dass wir uns vergegenwärtigen, dass wenn ein Patient im generalisierten konvulsiven Status Epilepticus ist, und Sie behandeln den, ist es im Allgemeinen nicht so, dass der Patient aufwacht und Ihnen die Hand schüttelt und sagt, danke, dass Sie mich behandelt haben und die Intensivstation verlässt, sondern er ist im Allgemeinen weiterhin komatös. Und das kann jetzt folgende Ursachen haben. Es kann einerseits sein, dass das postiktal ist. Das Zweite, es kann natürlich auch ein Effekt Ihrer Therapie sein und das Gefährliche ist, es kann eine kontinuierliche elektrische Anfallsaktivität sein, die Sie aber klinisch nicht unterscheiden können, diese drei Bedingungen. Das heißt, letztlich die Diagnose können Sie nur mit einer EEG-Ableitung machen und dazu einige Daten, also das trifft sowohl für Erwachsene als auch Kinder zu und hier eine klassische Studie von De Lorenzo, der hat 24 Stunden abgeleitet nach scheinbar erfolgreicher Behandlung eines generalisierten Status Epilepticus, also scheinbar erfolgreich heißt, der Patient hat nicht mehr gezuckt, also was wir sehen, aber es waren bei 50% der Patienten während dieser 24 Stunden immer wieder Anfälle zu beobachten, die klinisch nicht gezeichnet haben und 15% hatten eine kontinuierliche Anfallsaktivität, das heißt einen nicht konvulsiven Status Epilepticus. Das konnte sich replizieren, ähnliche Ergebnisse bei anderen Studien. Das heißt, und was wesentlich war in der Studie von De Lorenzo, dass das auch mit einem schlechteren Outcome assoziiert war. Das heißt, es macht Sinn, wenn der Patient jetzt nicht aufwacht oder eine anhaltende Bewusstseinsstörung hat, sollte man ein EEG-Monitoring zumindest andenken, um auszuschließen diese weiterführende Anfallsaktivität. Es gibt jetzt zweiter Punkt, sind natürlich viele Patienten mit Hirnläsionen sind auf at risk sozusagen Anfälle zu bekommen und da sehen Sie, können Sie aussuchen, das ist praktisch alles, was gibt an gravierenden neurologischen Erkrankungen. Und besonders hohes Risiko haben Jugendliche und dann wieder kleine Kinder. Und hier sehen Sie oder sehen Sie nicht, das Wesentliche ist, dass Sie hier die verschiedenen Bedingungen erkennen. Das war einfach so, dass man mit einem Langzeit-EEG oder Continuous EEG gegangen ist auf die Intensivstation und geschaut hat, wie oft kommt es vor. Und Sie sehen hier zum Beispiel nach einem konvulsiven Status 48%, aber hier zum Beispiel nach neurochirurgischen Eingriffen 23%, Infektionen 10 bis 33%, also signifikante Zahlen. Und es macht Sinn, auch bei diesen Patienten, wenn die nicht aufwachen, und man sich das nicht durch andere Gründe erklären kann, ein EEG zu machen. Nächster Punkt ist auch Patienten, die nicht primär hirngeschädigt sind, sondern einfach auf der Intensivstation sind und letztlich nicht aufwachen. Das kann sich verschieden manifestieren. Und da gibt es eine berühmte, die erste Studie war von Town, der letztlich gefunden hat, dass 8% der Patienten mit einem unklaren Bewusstseinsstörung auf der Intensivstation, ohne dass sie vorher Anfälle hatten, klinisch manifeste Anfälle, ohne dass sie eine primär intrazerebrale Läsion hatten, letztlich im nicht konvulsiven Status waren. Das ist dann repliziert worden in anderen Studien. Und das liegt über die Studien so zwischen 8 und 10%. Also das heißt, auch bei diesen Patienten macht es Sinn, ein EEG und unter Umständen ein längeres EEG anzuwenden. Das ist jetzt für die Spezialisten. Also wenn ich im ersten EEG bestimmte Veränderungen habe, macht Sinn, dann ein längerfristiges EEG anzuschließen, weil diese EEG-Marker sozusagen anzeigen, dass die Patienten eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, weiter Anfälle zu haben. Und was wesentlich ist, ist noch dieser Punkt. Also es gibt ja, das hat der Urs Weber bei seinem letzten Vortrag uns schon sehr, also an anderer Stelle sehr schön gezeigt, dass es ja ganz eigenartige Bewegungsmuster gibt von Patienten auf der Intensivstation, die man sich oft nicht erklären kann. Und da ist immer die Frage, behandelt man die? Wenn man die behandelt, hat man natürlich unter Umständen Nebenwirkungen der Medikamente. Irgendwann möchte man das auch beenden. Und da ist es sinnvoll, ein kontinuierliches EEG zu machen. Das sind einerseits so motorische Phänomene, also leichtes Zucken zum Beispiel der Extremitäten oder auch im Gesicht, dann Nystagmus, Blickdeviationen, Kauen, Myoklonus, Zittern und so weiter. Das ist nicht immer epileptisch und man braucht entweder extrem viel klinische Erfahrung oder eben das EEG, um das zu differenzieren. Das andere sind paroxysmale autonome Veränderungen, also dass die Patienten plötzlich nicht atmen, tachykard werden, Blutdruckanstiege haben, Flash oder dass sie einfach, wenn sie intrakraniellen Druck messen oder Mikrodialyse machen, auf einmal unerklärlich der Hirndruck ansteigt. Der Hirndruck steigt ja sofort an bei einem epileptischen Anfall. Das weiß man, wenn man intraoperativ ableitet, das EEG schwillt das Hirn plötzlich dramatisch an, wenn man einen Anfall provoziert durch die Stimulation. Und das kann letztlich auch Ausdruck eines Anfalls machen. Wichtig ist dabei, dass das Oberflächen-EEG nicht immer alles erkennt. Wenn das sehr umschrieben ist, kann es sein, dass Sie ein falsch negatives EEG haben. Die Zukunft wird da wieder sein, also, aber das trifft wieder nur wirklich für die neurologisch-neurochirurgische aggressive Intensivstation zu, dass man dann intrakranielles EEG ableitet, weil man da sehr häufig EEG-Veränderungen findet, die man im Oberflächen-EEG einfach nicht ableiten kann. So, was ist jetzt die Evidenz? Noch einmal zusammengefasst, also nicht konvulsive Anfälle sind sehr häufig bei Erwachsenen und Kindern. Was ist die Konsequenz? Das ist assoziiert mit sekundärer Hirnschädigung. Also es ist durchaus relevant, das zu erkennen und mit einer erhöhten Mortalität und einem schlechteren neurologischen Outcome. Im Allgemeinen, wenn man einen Anfall erkennt, wird man die Therapie ändern, also das heißt, den Anfall behandeln. Ob das letztlich jetzt wirklich für den langfristigen Outcome relevant ist, gibt's, also ist eigentlich logisch, allerdings gibt es da wenig systematische Studien, muss man ganz ehrlich sagen, um das zu belegen. Wie lang soll man jetzt das EEG ableiten? Das ist eine ganz wichtige Studie von Jan Klassen aus New York, und die haben abgeleitet, und Sie sehen hier, der komatöse Patient sind die dunkelgrauen Balken. Sie sehen bei Beginn, also man verlangt jetzt ein EEG, nur 17%. Und wenn Sie jetzt länger ableiten, steigt das, also das wäre dann eine Woche, auf 100%. Aber das heißt, Sie müssen schon 24 Stunden ableiten, um 80% der Anfälle zu erwischen. Also was auch wieder das unterstreicht, was uns Urs gesagt hat, dass man das EEG nicht einmal macht und dann ist es erledigt, sondern entweder kontinuierlich oder zumindest mehrfach wiederholt. Also wir machen das dann auch, wenn wir uns da unsicher sind, wenn wir jetzt nicht die Möglichkeit haben, das ständig abzuleiten, jeden Tag oder mehrfach täglich. Ja. Gut, nächster Punkt ist die Überprüfung der Wirksamkeit der Therapie. Also das habe ich schon gesagt, dass es letztlich, wenn ein Patient jetzt nicht aufwacht, ist es unklar, ist es medikamentös bedingt oder postiktal oder durch weiterhin gehende Anfallsaktivität bedingt. Das zweite wäre der refraktäre Status epilepticus. Das ist letztlich ein Status epilepticus, der nicht anspricht auf Benzodiazepin und ein Mittel erster Wahl, also das wäre Valproinsäure, Levetiracetam oder Phenytoin, für die, die es noch verwenden. Und da muss ich dann natürlich auch monitieren, den Effekt von Midazolam, Propofol oder Phenobarbital, wie tief sozusagen sediere ich den, also was ist das Ziel, Burst Suppression oder komplette EEG-Suppression, das kann ich nur mit einem kontinuierlichen Monitoring machen. Und wenn ein Patient schon Anfälle hatte oder einen Status und auf einmal verschlechtert sich der wieder von der Bewusstseinslage, ist es klar, dass man wieder an einen Anfall denken muss. Ischämie, das ist sicher nicht so gut etabliert. Da ist es aber trotzdem so, dass das EEG relativ rasch Veränderungen zeigt. Es wird langsamer, also Verlust von schneller Aktivität. Und im Idealfall wäre es natürlich so, dass man das, wenn man das online monetiert, das erkennt, bevor noch sozusagen irreversible Infarkte entstehen. Mögliche Anwendungen wären natürlich, also während neurochirurgischen oder interventionell neuroradiologischen Prozeduren. Dann gibt es Studien, die das untersucht haben, auch wieder Jan Klassen, Spasmen bei Patienten in schlechtem Zustand, also mit hohem Risiko nach Subarachnoidalblutung. Und dann kann man natürlich sagen, generell Patienten, die ein hohes Risiko haben für hämodynamische Läsionen oder schon eine kritische zerebrale Perfusion haben. Monitoring von intravenöser Sedierung. Da haben wir jetzt auch eine Studie gemacht. Da ist ja immer das Ziel des Burst Suppression, und das ist ganz nett, wenn man das automatisch machen kann und das dann kontinuierlich monitiert, weil das klinisch sonst nicht möglich ist. Letztlich braucht man da sicher ein quantitatives oder automatisiertes EEG, was ich Ihnen dann gleich zeigen werde. Letzter Punkt ist die Prognosestellung. Welche klinischen Populationen sind das? Einerseits schwere Schädel-Hirntraumen, dann nach Hypoxie, also Herzstillstand und Subarachnoidalblutung. Ich möchte Ihnen eine Studie zeigen, die letztlich sehr, sehr gut das EEG wieder in den Vordergrund gerückt hat, wo man immer gesagt hat, nach der Reanimation EEG macht keinen Sinn. Und das Schöne an der Studie ist, dass man relativ einfach sehr früh eine sehr gute Prognose stellen kann. Es gibt nämlich Muster, die mit einer schlechten Prognose assoziiert sind, also isoelektrisches EEG, niedrigamplitudes EEG, Burst Suppression, dann Muster, die mit einer guten Prognose assoziiert sind, also nur ein gering verlangsamtes oder überhaupt normales EEG, und dann gibt es eben die, wo ich am Beginn schon angesprochen habe, also Epileptiform, wo wir nach wie vor unklar sind. Und Sie sehen hier praktisch identisches Muster, kurzzeitig, aber nach 12 Stunden bereits ein, also zwei Patienten hier im zeitlichen Verlauf, hier der mit der guten Prognose, hier sehen Sie nur meine Verlangsamung und praktisch dann fast ein nur gering verlangsamtes EEG, hier diese Burst Suppression und eine praktisch niedrigamplitudige Kurve, nahezu isoelektrisch, der hat eine schlechte Prognose, der hat eine gute Prognose, und letztlich sehen Sie hier Vergleich mit anderen Parametern, also zum Beispiel SSCP, wesentlich aufwendiger, und letztlich das EEG nach 12 bzw. 24 Stunden beste Sensibilität und Spezifität von den genannten Tests. Natürlich, wenn Sie die Tests alle kombinieren, wird es noch besser hinsichtlich der Prognose. So, jetzt zum letzten Punkt. Das ist, was wir die letzten Jahre uns beschäftigen, EEG auf der Intensivstation. Wir haben mit dem Austria Institute of Technology, das ist eine Gruppe von Technikern, gemeinsam ein Programm erarbeitet. Also wir haben sie medizinisch beraten, sie haben das entwickelt, und das Ziel ist, normalerweise haben sie so ein EEG, wo sie 10 oder 15 Sekunden auf einer Seite haben. Wenn Sie da 24 Stunden durchschauen bei einer Intensivstation, dann ist es so, dass ich nachher schwindlig bin, manchmal delirant, und mich aber vor allem nicht mehr erinnern kann, was ich in der ersten Stunde gesehen habe. Und das Nette an dem Programm ist, dass Sie komprimieren können, also 24 Stunden, aber im Extremfall 100 Stunden auf einer Seite. Und das ist relativ einfach zu interpretieren, weil wir haben hier einerseits eine Asymmetrie und die Amplitude, dann hier Frequenzen und hier die ganzen Muster, die von der amerikanischen Fachgesellschaft da sind, also oder publiziert wurden oder vorgesehen wurden, farbkodiert hier dargestellt, immer links und rechts. Und wenn Sie jetzt so anschauen, sehen Sie, also das sind jetzt 24 Stunden, wo ändert sich was? Und dann kann ich, und das ist relativ einfach zu bedienen, dann kann ich einfach hinklicken und sehe, hier hat sich was geändert, und hier sehe ich so Generalized Periodic Discharges zum Beispiel, dann Lateralized Sharp Waves, also ein Anfallsmuster hier, dann Generalized Rhythmic Theta-Aktivität und hier auch wieder ein Anfallsmuster Generalized Sharp Waves. Also das heißt, mit anderen Worten, ich kann, und wir haben untersucht, dass man letztlich innerhalb von 15 Minuten mit diesem Tool 24 Stunden relativ treffsicher befunden kann und nicht das ganze EEG letztlich durchschauen muss, sondern gezielt hinfahren kann an interessierende Punkte und insbesondere erkennt, wann ändert sich was. Also das sehen Sie, und da muss man dann hinschauen, und das kann man letztlich, also wir haben das auch mit der Pflege gemacht, die sind dann genauso fix oder mindestens ebenso fix wie die Ärzte, das zu beurteilen. So, damit bin ich schon am Ende. EEG-Veränderungen im Koma sind leider manchmal komplex. Über die Interpretation und Bedeutung mancher EEG-Muster sind sich die Neurologen noch uneins. Das müssen wir auflösen. Indikationen für das kontinuierliche EEG-Monitoring ist natürlich an erster Stelle Anfälle, der Status Epilepticus, sowohl die Diagnose als auch das Therapiemonitoring. Anderes Ischämie-Monitoring der Sedierung und auch die Prognoseerstellung. Und die Zukunft ist sicher die automatisierte EEG-Analyse auf der neurologischen Intensivstation. Und damit möchte ich Ihnen danken für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus